Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich bin Jule Reimer und wünsche einen guten Tag. Immer mehr Haushalte produzieren Strom und Wärme selbst via erneuerbare Energien. Und oft genug ergeben sich Überschüsse. Könnten die nicht damit auch ihre Nachbarschaft versorgen, zum Beispiel Unternehmen? Jedoch in Deutschland fehlt die Erlaubnis dazu und wir haben nachgefragt, woran es hakt. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, zahlreiche Umweltstandards abzuschwächen, die Landwirte einhalten sollten, wenn sie Agrarsubventionen erhalten möchten. Wir berichten über ein Beispiel, wie das Thema Pestizide in Frankreich diskutiert wird. Und hier wird gleich die Europaabgeordnete der Sozialdemokraten und Vorsitzende des Dachverbands der Landschaftspflegeverbände, Maria Neuchel, erklären, warum ihrer Ansicht nach Landwirte und Gesellschaft eine solche Abschwächung der Umweltstandards bereuen wird. Und im Verbrauchertipp geht es um Deos. Manche Wirkstoffe haben unerwünschte Wirkungen. Zunächst nach Frankreich. Eigentlich stand bisher insbesondere Frankreich hinter dem Plan der EU-Kommission, bis 2030 die Nutzung von Pestiziden in der Landwirtschaft um die Hälfte zu reduzieren. Bezogen auf die Jahre 2015 bis 2017, das ist kein unwichtiges Detail. Viele Landwirte beklagen sich jedoch darüber, dass die Regeln in Frankreich schon jetzt strenger seien als in anderen europäischen Ländern. Welche Pestizide und in welchen Mengen in der Landwirtschaft eingesetzt werden dürfen, ist also ein wesentlicher Zankapfel im Krempelmessen zwischen Bauern und der Regierung. Und die hat nachgegeben. Caroline Diller aus Paris fasst den Konflikt zusammen.
Für den grünen Abgeordneten Julien Bayou hat Frankreich zusammen mit dem Pestizidplan auch seine umweltpolitischen Ziele auf Eis gelegt. Oder anders ausgedrückt:
Aujourd'hui on a make pesticides great again.
Die Regierung habe Pestizide wieder groß gemacht, wetterte Bayou bei France Info in Anlehnung an Donald Trump. Für die Landwirte eine Provokation. Sie empfinden die politischen Anforderungen als widersprüchlich und sehen sich vor der Quadratur des Kreises. Damien Greffin ist Getreidebauer und sagte in einer Diskussion bei Arte:
L'agriculteur que je suis doit concilier.
Als Landwirt muss ich zwei Dinge zusammenbringen. Ich muss produzieren und soll die Umwelt schützen. Fast alle Bauern in Frankreich versuchen, wirtschaftlich zu arbeiten, wenigstens kleine Gewinne zu erwirtschaften. Aber um das zu erreichen, gibt es heutzutage nicht gerade viele Möglichkeiten. Wenn die Pestizidnutzung nun immer stärker beschränkt werde, dann hätten die Bauern Probleme, ihre Erträge zu sichern. Noch dazu setze Frankreich viele EU-Regeln, die den Pestizideinsatz drücken sollen, strenger um als andere Länder, beklagen die Landwirte. Das könne man pauschal nicht stehen lassen, sagt Aurélie Catalot. Sie ist Expertin beim IDRI, einem Forschungsinstitut, das sich für eine nachhaltigere Landwirtschaft einsetzt. Es ist überhaupt nicht der Fall, dass Frankreich immer der Klassenbeste in Europa ist. Wenn die Landwirte sich beklagen, dass Frankreich die europäischen Richtlinien strenger auslegt als andere Länder, geht es meist um das Verbot bestimmter chemischer Substanzen. Aber schauen wir die Zahlen an. Es gibt nur drei Länder, in denen noch mehr chemische Wirkstoffe erlaubt sind als in Frankreich. Italien, Spanien und Griechenland. Diese Pflanzenschutzmittel werden vor allem in Landwirtschaftszweigen genutzt, die schon länger unter Druck stehen, etwa im Obst- und Gemüseanbau. Der Wettbewerbsdruck entstehe aber nicht in erster Linie durch strenge Umweltvorschriften, sagt Aurélie Catalot, sondern durch Sozialdumping in anderen EU-Ländern. Frankreich importiert einen großen Teil seines Gemüses aus Spanien, weil die Lohnkosten und die arbeitsrechtlichen Standards dort wesentlich niedriger sind. Die französische Landwirtschaft hat darunter gelitten, dass diese viel günstigeren Produkte nun bei uns ankommen. Wenn in diesen Branchen auch noch bestimmte Pflanzenschutzmittel verboten werden, dann ist das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Die Anzahl der zugelassenen Substanzen ist aber nur eine mögliche Größe, um den Pestizideinsatz zu messen. In Frankreich wird auch die Konzentration der Substanzen betrachtet. Heißt, je wirksamer ein Mittel, desto weniger und seltener muss es eingesetzt werden. Daran orientieren sich die Ziele im sogenannten Plan Ecophyto, mit dem Frankreich seine Pestizidnutzung bis 2030 halbieren will. Diese Berechnungsmethode soll sich nun ändern und im April in der Neuauflage des Pestizidplans festgeschrieben werden. Premierminister Gabriel Attal.
La consultation sur le plan Ecophyto 2030 a été prolongée.
Wir haben die Beratungen über den Pestizidplan verlängert und uns gemeinsam mit den Landwirten über ihre Forderungen gebeugt. Dabei haben wir uns entschieden, den bisher geltenden Indikator abzuschaffen und durch eine einheitliche europäische Messgröße zu ersetzen. So wollen wir verhindern, dass bei uns strengere Regeln gelten als anderswo. Und das fordern die Bauern ja. Auch wenn die Messmethode neu sein wird, bleibe das Ziel das alte, betont die Regierung. An der Halbierung des Pestizideinsatzes bis 2030 soll nicht gerüttelt werden. Umweltorganisationen in Frankreich sind da aber skeptisch, denn der Weg ist noch weit. Die Umweltgruppe Génération Future etwa hat eine Studie zu Pestizidrückständen in konventionell angebautem Obst und Gemüse veröffentlicht. Ergebnis: Nur ein Viertel des Obstes und knapp die Hälfte des Gemüses war pestizidfrei.
Aus Paris berichtete Caroline Diller. Landschaftspflegeverbände sind genau dazu da, was der Name ausdrückt. Sie pflegen naturschutzbedeutsame Flächen und die können in privaten oder öffentlichem Besitz sein. Mit seinem Fachwissen mischt sich jetzt der Dachverband der Landschaftspflegeverbände, DVL, in die Diskussion um die Umweltstandards in der EU-Agrarpolitik ein. Maria Neuchel ist seit 2022 die ehrenamtliche Vorsitzende des DVL. Ich sprach heute Vormittag mit ihr und wollte erst mal wissen, wie die Arbeit der Verbände in der Praxis aussieht.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung hier, auch den DVL vorstellen zu dürfen. Was machen wir ganz konkret? Es gibt tolle Konzepte für Umweltschutz und für Naturschutz. Und es gibt Flächen. Entweder gehören sie dem Staat, gehören den Landwirtinnen und Landwirten oder sie gehören den Kirchen. Aber genau das zusammenzubringen, gute Konzepte mit konkreten Flächen, mit konkreten Ideen, was können wir darauf machen? Und dann noch die Idee, eine Wertschöpfung für den Landwirt, nämlich eine echte Bezahlung zu schaffen. Genau das ist die Hauptidee im DVL, nämlich Naturschutz, Landwirtschaft und Politik auf gleicher Augenhöhe zusammenzubringen.
Wie geben Sie mir ein ganz praktisches Beispiel?
Ein ganz praktisches Beispiel. Es gibt ein Auengebiet, das einem Landwirt gehört, in einer besonderen Situation beweidet werden müsste, aber es sich eigentlich nicht rechnet. Für den Umweltschutz wird sich schon auszahlen, die Beweidung, denn nur durch die Beweidung können zum Beispiel bestimmte Pflanzen dort wieder Raum finden. Aber für den Landwirt zahlt es sich nicht aus. Wie bringen wir das ganz konkret zusammen? Durch Projekte, durch Förderungen für zum Beispiel Beweidungsflächen. Das ist ein Plus für den Landwirt, ein Plus für die Umwelt und somit ein Plus für die Gesellschaft.
Naja, da wird der Landwirt Ihnen entgegenhalten oder was auch bei den Bauernprotesten eine Rolle spielte. Ich möchte selber über meine Flächen entscheiden und zum Beispiel auch diese Idee, 4% der Fläche als Brache zurückzuhalten, als Rückzugsgebiet für Insekten zurückzuhalten, was ja eigentlich eine Grundvoraussetzung für den Erhalt von Subventionen sein sollte, die ist ja jetzt gekippt worden.
Das Prinzip im DVL ist eindeutig und klar die Freiwilligkeit. Wenn Landwirte nicht wollen, machen sie nicht mit. Sie sprechen jetzt mit den 4% nicht mehr die wirkliche Freiwilligkeit an, sondern die 4% Stilllegungsflächen sind mehr oder weniger der Tresorschlüssel zur Förderung innerhalb Europas, innerhalb der europäischen Agrarförderung. Landwirte müssen bestimmte Punkte erledigen, um den Tresorschlüssel für die Flächenförderung zu bekommen. Und dass wir diese Punkte jetzt politisch kurz vor der Wahl absenken, deregulieren, halte ich für falsch und ist auch nicht im Sinne der Landwirte.
Das sehen aber offenbar, so sehen die Proteste aus, die Landwirte oder die protestieren, anders. Also wie sollten wir jetzt weitergehen? Wo fehlt es, dass das bei der Landwirtschaft nicht ankommt, wenn sie sagen, naja, das kann doch alles im Interesse der Landwirte passieren?
Erstens mal glaube ich, dass oftmals die Landwirte, die schreiend auf der Straße stehen und andere Landwirte nicht immer eine homogene Gruppe sind. Landwirte sind sehr unterschiedlich und es gibt eine große Vielzahl von Landwirten, die verstehen, dass nur gesunde Böden, dass nur Ressourcen, die auch für die nächste Generation noch vorhanden sind, eigentlich die Landwirtschaft sichern. Das heißt, ich möchte mir diese Gruppe der Landwirte nicht als homogene Gruppe sehen. Ich sehe auch, dass Landwirte unter wahnsinnigem Druck stehen. Der Druck kommt aber von ganz anderen Seiten. Da geht es um Weltmärkte, da geht es um, warum dürfen Produkte unter unseren Standards nach Europa importiert werden und diese Produkte, die unsere Landwirte dann beim Preis unter Druck setzen. Das heißt, es gibt eine große Gemengelage, da stehe ich Schulter an Schulter neben den Landwirten und stehe mit ihnen, um zu sagen, hier muss was getan werden. Die Absenkung der Mindeststandards, um an Fördergelder zu kommen, halte ich für falsch. Denn diese Absenkung der Mindeststandards ist auch ein europäisches gemeinsames Level, das wir unbedingt halten müssen.
Jetzt wird ja unter anderem auch geklagt über zu viel Bürokratie. Wenn man Änderungen bei der Fruchtfolge, also mehr Freiheit bei der Fruchtfolge lässt, was ja in der Vergangenheit dann eher zu einer Verdichtung geführt hat des Anbaus und nicht dieses Aufrechterhaltens der alten Konzepte von Fruchtfolge. Wenn man sowas ändert, wäre das eine Bürokratieerleichterung?
Momentan läuft leider alles unter Bürokratieerleichterung. Ich würde es eher als Deregulierung beschreiben. Als Deregulierung und somit wird die Wirkung auf der Fläche, die positive Wirkung fürs Wasser, für die Bienen, die positive Wirkung für die Biodiversität, die wird geringer werden. Und ich glaube, ja, leider lässt sich das Wort Bürokratie beugen in alle Richtungen. Ich finde es heftig, wenn man jetzt kurz vor den Wahlen ein scheinbares Geschenk an die Landwirte macht, so tut, als würde man damit eng bei den Landwirten stehen und in Wirklichkeit der Gesellschaft ins Gesicht schlägt. Denn die Natur, die Biodiversität, das Wasser, die Bestäuber gehen uns alle an, nicht nur die Landwirte.
Nun hat ja die Bundesregierung, das war ja auch Teil sozusagen der Auflagen der Europäischen Union, wie andere Länder auch, zusätzliche Eco-Schemes angeboten. Das sind so Öko-Regeln. Die Basis ist zusätzliche Umweltleistung gegen zusätzliche Subventionen. Tatsache ist aber, dass in Deutschland diese Öko-Umweltleistungsangebote von den Landwirten gar nicht so gut angenommen worden sind. Was müsste da verbessert werden, um das zu ändern?
Ja, die sind wirklich nicht gut gelungen. Sie wurden damals noch von Frau Klöckner verhandelt, kurz bevor dann die Übergabe an die Ampel stattfand. Die Eco-Schemes waren damals bereits ausverhandelt. Komischerweise gibt es andere Länder in Europa, zum Beispiel Spanien, da sind die Töpfe bereits leer, weil die Landwirte danach greifen, weil es gute Programme sind.
Was sind denn bessere Programme? Und was sind in Deutschland keine guten Programme und was wären bessere? Wie sehen bessere aus?
Was in Deutschland absolut fehlt bei den Eco-Schemes, das ist die Weide. Die Weide wurde überhaupt nicht in den Blick genommen. Es wäre ganz, ganz wichtig, Geld an Landwirte zu geben, die ganz konkret doch Tiere auf die Weide bringen und nicht in der reinen Stallhaltung füttern. Diese Programme haben leider in Deutschland absolut gefehlt.
Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hat versucht, das einzubringen, hat sich aber eine Abfuhr geholt. Bei den Bundesländern als auch bei den Landwirten. Wie kommt's?
Ja. Weil die Stimmung momentan sehr aufgeheizt ist. Man hat das Gefühl, es wird geschieden in ich bin pro oder gegen Landwirtschaft. Es wird geschieden, auseinanderdividiert, ich bin gegen das Land, also gegen die Bevölkerung im ländlichen Bereich oder ich bin gegen die Stadt. Das ist wirklich, das ist wie ein Krebs, der sich momentan auch durch Deutschland und durch ganz Europa frisst. Es werden Geschenke scheinbar für die Bevölkerung des Landes gegeben und in Wirklichkeit ist es der Beginn einer ganz, ganz großen Krise, wenn man Stadt und Land so teilt. Wir müssen endlich kapieren, dass wir wieder an den Tisch zurückkommen müssen. An den Tisch zurück zwischen Stadt und Land, zwischen Landwirtschaft und Umweltschutz. Und die Politik muss hier auch der Moderator und die Moderatorin sein. Was nicht sein darf, ist, dass man vor Trecker-Demonstrationen Angst hat, zurückweicht und glaubt, hier jetzt mehr Zugeständnisse machen zu müssen, als wir den Bienen, den Insekten, der Biodiversität und dem Wasser machen. Ja, die demonstrieren nicht. Die Bienen demonstrieren nicht, das Wasser demonstriert nicht. Aber wir haben als Politiker und Politikerin die Verpflichtung, die Waage zu halten. Deswegen sind einseitige Geschenke, scheinbare Geschenke an die Landwirtschaft nur kurzfristig, nur sehr, sehr kurzfristig. Und die müssen von der gesamten Gesellschaft sehr teuer bezahlt werden.
Sie sind ja jetzt auch außerdem Europaabgeordnete für die SPD. Sie sitzen im Europäischen Parlament, im Agrarausschuss. Nun ist die Bundesrepublik Deutschland ja nicht völlig unwichtig in der Europäischen Union. Erreichen Ihre Argumente als SPD-Europaabgeordnete Bundeskanzler Scholz? Oder ist das Thema Biodiversität für ihn Gedöns?
Natürlich habe ich auch Olaf Scholz einen Brief geschrieben. Als Vorsitzende im DVL habe ich mich deutlich positioniert, dass ich einer Aufweichung nicht zustimmen werde, auch im Europäischen Parlament als Abgeordnete nicht zustimmen werde. Sie wissen, das Ressort Umwelt und Agrar liegt in den Händen der Grünen. Ich habe am Anfang der Legislaturperiode in Deutschland hatte ich große Hoffnung, dass das Zusammenführen, dass beide Ressorts endlich wieder mal in einer politischen Hand liegen, nämlich in der Hand der Grünen, Umwelt und Agrar, dass es endlich diesen Spalt dazwischen nicht mehr gibt. Das war meine große Hoffnung, aber ich merke, dass die Zeit noch nicht ausgereicht hat, um diese tiefen Lücken zwischen Umwelt und Agrar zu schließen. Deshalb muss ich ganz deutlich sagen, ich hoffe, dass sich Deutschland klar positioniert und deutlich macht. Wenn ich Umweltstandards zurücknehme, muss ich eine Folgeabschätzung auf den Tisch legen. Was bedeutet das für uns alle? Was bedeutet das für Menschen in der Stadt und am Land, für Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten und für Menschen, die nicht in der Landwirtschaft arbeiten? Ohne Folgeabschätzung hat die Kommission einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, Umweltstandards zurückzunehmen, einfach so als Wahlgeschenk. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein sehr teures Wahlgeschenk und da wird die nächste Generation noch dafür zahlen.
Und das vorab aufgezeichnete Interview mit Maria Neuchel vom Dachverband der Landschaftspflegeverbände finden Sie nachher auch in der DLF-Audiothek. Immer mehr Haushalte produzieren Strom und Wärme selbst mit erneuerbaren Energien und oft genug ergeben sich Überschüsse. Ja, könnten die nicht damit auch ihre Nachbarschaft versorgen? Solche sogenannten Energiegemeinschaften sind von der EU erwünscht und eine EU-Richtlinie verpflichtet alle Staaten auch darauf, die zu fördern. Den deutschen Energiegemeinschaften fehlt jedoch die Erlaubnis, den selbstproduzierten Strom untereinander aufzuteilen. Wie das funktionieren könnte, hat sich Jenny Gensmer in einem Dorf in Österreich angeschaut.
Grüß euch.
Fritz Pichler ist Bürgermeister des österreichischen Dorfes Stanz im Mürztal. Er will die erneuerbaren Energien fördern und die Gemeinde davon profitieren lassen. Ja. Dafür hat er eine erneuerbare Energiegemeinschaft gegründet.
Wenn ich in meiner Energiegemeinschaft einen Verbraucher drinnen habe, der einen Brecher betreibt, der also Beton bricht, dann hat er dort einen riesen Elektromotor. Heute ist ein schöner Tag. Braucht kein Mensch PV-Strom in der Stanz. Alle sind draußen, da am Bodeteich. Da wird wenig Strom verbraucht. Der hat aber seine Maschine laufen.
Und könnte seinen Strom direkt von den Nachbarhäusern bekommen, deren Photovoltaikanlagen gerade überschüssige Kilowattstunden produzieren. Energiegemeinschaftsmitglieder, die Überschuss produzieren, bekommen Geld für das Einspeisen in das öffentliche Versorgungsnetz. Mitglieder, die ihn konsumieren, zahlen weniger für diesen lokalen Ökostrom als für Strom aus anderen Quellen.
Diese Kilowatt, die wollen wir möglichst in unserer Gemeinschaft nutzen. Und die, die wir nicht brauchen, die könnte ein anderer haben. In Österreich ist das möglich über das neue erneuerbare Ausbaugesetz. Ja, das ist seit jetzt Juli 21 in Kraft, hat 1000 Schwierigkeiten, ist aber, glaube ich, eine ganz fundamentale, wichtige Änderung der Richtung.
In Deutschland gibt es ein solches Gesetz noch nicht, das gezielt Energiegemeinschaften fördert. Deshalb mehren sich die Vorwürfe von Energieverbänden und NGOs, die Bundesregierung setze die erneuerbare Energienrichtlinie der Europäischen Union nicht um. Auf Anfrage argumentiert das von Robert Habeck geführte Bundesministerium für Wirtschaft und Klima, dass es der EU mit ihrem Gesetzestext darum gehe, die Kundenrechte von Gemeinschaftsmitgliedern zu wahren und dafür zu sorgen, dass die anfallenden Kosten angemessen und ausgewogen sind. Das EU-Recht, so das Ministerium, stellt folglich keine Anforderungen dahingehend auf, dass erneuerbare Energiengemeinschaften anders als sonstige Liefer- oder Versorgungskonstellationen zu privilegieren seien, sondern schreibt lediglich eine diskriminierungsfreie Behandlung vor. Der Betrieb von erneuerbaren Energiengemeinschaften sei in Deutschland also grundsätzlich, wie in der EU-Richtlinie gefordert, ohne Diskriminierung möglich. Daher ergebe sich für Deutschland auch keine weitere Umsetzungspflicht. Doch beendet ist die Debatte damit nicht.
Diese Schmalspurumsetzung der Vorgaben aus der Erneuerbaren Energienrichtlinie von 2018 reicht nicht aus. Ja, der Geist dieser Richtlinie ist auch ein anderer, denn da geht es eigentlich darum, alle Formen des Ausbaus erneuerbarer Energien, insbesondere auch solche, die dezentral und bürgerinnennah ausbauen, zu erleichtern.
Hubert Fronski leitet den Bereich kommunaler Klimaschutz bei der Deutschen Umwelthilfe. Er bezieht sich vor allem auf das Kernelement einer erneuerbaren Energiengemeinschaft, wie sie die EU vorgibt, das sogenannte Energy Sharing. Es ist das Prinzip, das es den Mitgliedern ermöglichen soll, das öffentliche Verteilnetz zu nutzen und darüber vergünstigt, den gemeinschaftlich erzeugten Ökostrom zu beziehen. Für die Energiegemeinschaften bedeutet das erstmal zusätzliche Kosten, sagt Bronski. Etwa für die sogenannten Smart Meter. Das sind moderne Stromzähler, die auch komplexeren Anforderungen genügen.
Also da muss eben alle 15 Minuten erfasst werden, wie viel Strom wird erzeugt und wie viel Strom wird von der Energy Sharing Gemeinschaft dann auch verbraucht, und das Ganze, um das Ganze eben dann auch abrechnen zu können. Und auf der anderen Seite muss natürlich auch immer gewährleistet werden, dass genügend Strom für alle Verbraucherinnen und Verbraucher in dieser Gemeinschaft zur Verfügung steht. Und dafür braucht es dann eben den sogenannten Residualstrom, also den Reststrom, der von anderen Energieversorgern beschafft werden muss.
Um die investierten Kosten auszugleichen, brauche es einen finanziellen Anreiz, so Wronski. Eine Prämie für Energy Sharing oder eine Reduktion der Stromnebenkosten, wie die Netzentgelte oder die Stromsteuer. Zumindest Gesprächsbereitschaft signalisiert das Klimaministerium. Es verweist auf seinen Diskussionsprozess mit Stakeholdern der Branche. Der wurde im Herbst 2023 gestartet und soll Lösungsansätze für die offenen Fragen in Sachen Energy Sharing erarbeiten. Hintergrund sei die novellierte Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie der EU. Diese enthalte eine neue Regulierung des Energy Sharing und trete in einigen Monaten in Kraft. Auch diese neuen EU-Vorgaben prüfe das Ministerium nun auf etwaige Umsetzungsbedarfe. Doch selbst wenn es diese gibt, dann ist fraglich, ob sie in der laufenden Legislatur noch in eine Gesetzgebung münden.
Jenny Gensmer über praktische Hürden für Energiegemeinschaften in Deutschland.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Viele Menschen verwenden fast jeden Tag Deos, und es gibt Produkte mit einer Duftnote und solche, die geruchslos sind. Doch auch diese können reizende Inhaltsstoffe enthalten. Worauf es sich lohnt, beim Deokauf zu achten, ist Josephine Janert für den Verbrauchertipp nachgegangen.
Deos können auf verschiedene Weise wirken. Sie können die Aktivität der Schweißdrüsen hemmen und den Körpergeruch überdecken. Und sie können die an der Geruchsbildung beteiligten Mikroorganismen eindämmen. Das Problem? Einige Menschen bekommen Hautreizungen davon. Die können dann auch verschiedene Ursachen haben. Es fängt an mit dem in manchen Deos enthaltenen Alkohol, sagt Kerstin Scheidecker vom Verbrauchermagazin Ökotest.
Alkohol kann die Haut reizen, ist im Grunde ein sehr einfaches, aber auch sehr wirksames Konservierungsmittel, was Bakterien abtötet. Man weiß, dass er die Haut austrocknet. Das ist aber etwas anderes als jetzt zum Beispiel Duftstoffe, die Allergien auslösen können.
Auch die in manchen Deos enthaltenen Aluminiumsalze können eine problematische Wirkung entfalten.
Es ist eben auch, dass die Aluminiumsalze die Poren verengen können und so zu Entzündungen führen. Und wenn Sie dann unter den Achseln Pusteln haben, dann wissen Sie, woher das kommt. Und dann empfehlen wir eben, wechseln Sie, versuchen Sie eine mildere Variante ohne Alusalze, möglicherweise ohne Alkohol.
Als Ökotest Deosprays untersuchte, klammerte es solche mit Aluminiumsalzen von vornherein aus. Von 34 Deos fielen bei dem Test nur 2 Mittel durch. Der Grund: umstrittene Duftstoffe. In einem Deo entdeckte das von Ökotest beauftragte Labor Hydroxycitronellal. Dieser Stoff riecht zwar schön blumig, kann aber Allergien verursachen. Der zweite problematische Inhaltsstoff, der in beiden Deos gefunden wurde, heißt Galaxolid und riecht nach Moschus. Kerstin Scheidecker.
Das Problem bei diesem Stoff, er ist sehr langlebig, kann sich im Körper, im Fettgewebe anreichern, wurde bereits in der Muttermilch nachgewiesen und wird im Moment auf seine hormonelle Wirksamkeit untersucht.
Uta Schlossberger ist Fachärztin für Allergologie in Köln. Kann, wer auf ein Deo reagiert hat, einfach ausprobieren, ob er mit einem anderen Mittel besser zurechtkommt? Sie empfiehlt:
Ja, man kann dann, wenn alles wieder abgeheilt ist, wenn es keine Rötung hat, keine Pickelchen hat, keine Ekzeme hat, auch mal die Alternativen probieren, wie Cremes, Deo-Sticks oder Deo-Puder. Das bedeutet nicht, dass man auf die dann auch reagiert, weil da eben ja meistens deutlich weniger bis gar keine Duftstoffe drin sind, keine Konservierungsstoffe, also weniger, und vor allen Dingen eben auch kein Alkohol.
Wer das auch nicht verträgt, kann laut Uta Schlossberger noch zu Deo-Kristallen greifen. Sie werden angefeuchtet und dann auf die Haut aufgetragen.
Da ist es allerdings so, dass da ein erhöhter Aluminiumanteil drin ist. Jetzt möchten ja die meisten Leute eigentlich gar kein Aluminium mehr im Deo haben, obwohl inzwischen nachgewiesen ist, dass das also keine krebsfördernde Wirkung hat.
Wer hochempfindlich ist, der muss wohl auch auf Deo-Kristalle verzichten. Und der sollte übrigens laut Uta Schlossberger auch duftende Dusch- und Schaumbäder aussortieren. Eine Alternative dazu, Kernseife.
Soweit der Verbrauchertipp von Josefine Janert. Wie ist der Ausgang der Kommunalwahl in der Türkei für Staatspräsident Erdogan zu bewerten? Das fragen die Informationen am Mittag ab 12.10 Uhr die SPD-Politikerin Lale Akgün.